Cool. Ja, ihr dürft schon mal aufschlagen, Nehemia Kapitel 9. Vorletzte Woche war das Thema Erweckung. Ist ja so ein Wort, und ihr habt ja jetzt mindestens zwei Predigten gehört, eine im Süden im Gottesdienst und eine hier. Was ist Erweckung? Wer könnte da mal spontan was rausrufen? Was heißt Erweckung? Das ist ja so ein bisschen Insider-Begriff. Was ist Erweckung? Womit hat das was zu tun?
Mit uns.
Super. Und was ist es? Was ist es? Erweckung? Ein Aufwachen. Erkenntnis. Gibt es noch irgendwas? Umkehr, genau, und so weiter. Also wir merken, es hat was damit zu tun, es passiert was, ja. Es hat was mit uns zu tun, es passiert was durch uns. Erweckung ist einfach etwas, wenn eine größere Anzahl von Menschen, die mit Gott leben, aus ihrem religiösen Tiefschlaf erwachen, ja, tatsächlich wach werden. Und das ist was Gutes, es ist gut, dass wir zwischendurch mal aufwachen. Und dann richtig leben und Einfluss nehmen auf die Gesellschaft. Und dazu passte letzte Woche die Predigt auch sehr gut von Bastian Hagelocher von Doxadeo, der einfach auch hier was weitergegeben hat, wie unser Glaube Einfluss hat auf die Gesellschaft, auf unser Leben. Erbauen, ja, dein Leben, deine Stadt, deine Gemeinde, darum geht es in Nehemia. Und im ersten Teil ging es ganz konkret um was Erbauen, da wurde die Mauer gebaut, die hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung für Israel. Und im zweiten Teil, das haben wir auch im Trailer gesehen, geht es um das Erbauen von uns, Erbauen von den Menschen. Und das haben wir am Anfang gesehen in den ersten 6 Versen vom Nehemia Kapitel 9. Und jetzt, heute, haben wir es nur mit einem Gebet zu tun. Das längste Gebet in der Bibel. Also schnallt euch schon mal an. Ich werde aber heute dieses Gebet nicht ganz vorlesen, dann ist nämlich schon meine halbe Zeit rum. Wir werden das heute mal ein bisschen zusammenfassen, aber ein ganz, ganz wichtiges Gebet. Nämlich hier kommt wieder ganz deutlich raus, es ist sozusagen eine fortlaufende Geschichte von vor 2 Wochen, dass Gott der Agierende ist und der Mensch der Reagierende. Und das ist etwas, was mich in der letzten Zeit, in den letzten Monaten eigentlich sehr, sehr stark wieder beschäftigt. Von meiner Prägung von Haus aus, und ich weiß, vielen anderen geht es hier auch so, ich muss mir das alles irgendwie noch verdienen. Ja, wir müssen uns alles verdienen, wir müssen uns alles erarbeiten. Und so habe ich von meiner Prägung her auch ein bisschen so geprägt worden, auch im christlichen Leben. Ich muss was tun, um Anerkennung von Gott zu bekommen. Ich erarbeite mir die Gunst Gottes, auch wenn ich es oft anders glaube. Aber ich merke, dass ich immer wieder so in dieses alte Ding reinfalle, in dieses alte Muster erarbeiten. Aber was mir immer deutlicher wird, und das erkenne ich zum Beispiel auch hier in der Geschichte, aber auch in meiner eigenen oder die der Chapel, was Gott alles getan hat, nicht wegen mir, sondern trotz mir, trotz uns. Und das erbaut mich dermaßen. Und darum heißt das Thema heute, erbaut durch unsere Geschichte. Und da dürft ihr, wie gesagt, Nehemia 9 ab Vers 7 aufschlagen. Ich gebe euch jetzt schon eine Hausaufgabe auf. Lest euch den Text mal zu Hause durch oder betet das einfach mal. Nehmt euch morgens mal Zeit und macht das zu eurer Zeit mit Gott. Dieses Kapitel 9. Und was wir jetzt hier sehen werden, hier im Text, was Gott tat und was sie, das Volk, taten. Und mein Wunsch für heute Morgen ist, nicht, dass ich hier irgendwie einen Vortrag halte, sondern dass dieses Gebet, was das Volk betet, vermutlich Esra und die Leviten, was die beten, dass das so tief in uns reingeht, dass das was mit unserem Gottesbild macht, mit unserer Beziehung mit Gott. Gut, wir starten mal und zwar ab Vers 7. Ich habe jetzt mal eins gemacht, immer da, wo Gott etwas getan hat, das habe ich mit Rot gehighlightet. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich hätte es besser nicht gemacht, ich muss es besser gesehen. Ja. Aber ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und ich lese einfach mal diese Verse vor, wo in diesem Gebet die Rede davon ist. Du bist es, Herr, Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn aus Ur und in Chaldäa herausgeführt hast. Vers 9. Du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen. Vers 10. Du hast Zeichen und Wunder getan an dem Pharao. Vers 11. Und das Meer hast du vor ihnen gespalten, sodass sie mitten durch das Meer auf dem Trockenen zogen. Vers 12. Und in einer Wolkensäule hast du sie bei Tag geleitet und in einer Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Vers 13. Und auf den Berg Sinai bist du herabgestiegen und hast vom Himmel her mit ihnen geredet. Und du hast ihnen klare Rechtsbestimmungen und zuverlässige Gesetze und Ordnung und Gebote gegeben. Weiter im Vers 15. Und Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben für ihren Hunger und hast ihnen Wasser aus dem Felsen hervorkommen lassen für ihren Durst. Und du hast ihnen befohlen, hineinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das ihnen zu geben, du deine Hand zum Schwur erhoben hattest. Jetzt schaut euch das nochmal an. Diese roten Worte. Das hat alles Gott an ihnen getan. Also im Grunde genommen können wir sagen, er hat sie überschüttet mit Segen. Er hat sie erwählt, er hat sie geführt, er hat sie gesehen, er hat getan, er hat gespalten, geleitet und so weiter. Schon mal bombastisch. Und jetzt schaut mal oder jetzt hört mal, was jetzt in den nächsten Versen kommt. Also das hat Gott getan. Und dann heißt es weiter, sie aber, Vers 16, also das Volk, sie aber, unsere Väter nämlich, handelten vermessen und sie verhärteten ihre Nacken und hörten nicht auf deine Gebote. 17. Und sie weigerten sich zu gehorchen und dachten nicht mehr an deine Wundertaten, die du an ihnen getan hattest. Sie verhärteten ihre Nacken und setzten ein Haupt über sich, um zu ihrer Knechtschaft in Israel zurückzukehren. So, und jetzt schaut euch mal diese grünen Worte an hier. So gegenteilig, oder? Tag und Nacht, Feuer und Wasser. Krasse Gegensätze. Stell dir vor, du liebst eine Frau oder du liebst einen Mann von ganzem Herzen, gibst alles mit totaler Hingabe bis zur Selbstaufgabe und erntest nur Ablehnung und Gleichgültigkeit, Verhärtung bis hin zum Fremdgehen. Was ist da die Konsequenz? Was würdest du machen? Was ist die natürliche Konsequenz, wenn du alles gibst, voll Liebe, mit Hingabe? Was wäre die Konsequenz daraus? Bitte? Trennung. Rausschmeißen. Da gibt es ganz Interessantes, zum Beispiel der Prophet Hosea, müsst ihr mal lesen, da wird es nämlich gerade bildlich gemacht, da zeigt Gott genau dieses Bild, ja, und tschüss, das geht nicht. Aber Gott ist so anders. In diesem Gebet, mir ist das so stark aufgegangen, in diesem Gebet werden zwei Extreme gezeigt, das Handeln Gottes, das Handeln des Menschen. Und warum handelt Gott so? Und die Begründung kommt im nächsten Vers, der wichtigste Vers, zum Auswendiglernen. Das zeigt nämlich Gottes Wesen. Wenn du dich fragst, wie ist Gott? Hier hast du das Kernwesen Gottes. Vers 17. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade, und du hast sie nicht verlassen. Ich weiß nicht, bei wem klingelt es da von euch? Wer hat das mal als erster gehört? Wisst ihr das noch? So die Profis unter euch. Wer hat das erste Mal gehört, dieses Wesen Gottes? Mose. Da haben wir mal drüber gesprochen. Mose kommt und sagt, Gott, ich will endlich sehen, wie du bist. Zeig du dich mir. Und dann offenbart Gott sich dort am Sinai und sagt exakt die gleichen Worte in 2. Mose 34, Vers 6. Also, wenn du immer mal hören willst, wie ist Gott? Was ist Gottes Wesen? Gottes Kernwesen steckt hier in diesen Worten drin. Gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das ist Gottes Wesen. Gott kann gar nicht anders. Das ist ganz wichtig zu merken. Und dann kommt nochmal in dem Gebet nochmals der Beweis aus der Geschichte. Lernen aus der Geschichte. Und da schauen wir uns mal die nächsten Verse an. Auch hier wieder der Unterschied hier dargestellt in Vers 18. Sogar. Also Gott, sogar als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sagten, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, und große Lästerungen verübten, hast du deine großen Erbarmungen. Hast du in deinen großen Erbarmungen sie doch nicht in der Wüste verlassen. Ich hätte sie in die Wüste geschickt. Erst richtig. Lass sie doch verrecken. Das bringt doch sowieso nichts. Nein, er hat sie nicht in Ruhe gelassen. Vers 20. Und deinen guten Geist hast du ihnen gegeben, um sie zu unterweisen. Dein Manna hast du ihrem Mund nicht vorenthalten. Du gabst ihnen Wasser für ihren Durst. 40 Jahre lang hast du sie in der Wüste versorgt. Sie entbehrten nichts in der Wüste. Ihre Kleider zerschlissen nicht, ihre Füße schwollen nicht an. Das ist doch cool, oder? Das ist doch mal was. Selbst der Wüstenet. Bei uns wird es ein bisschen heiß und schon. Oh. Und du hast ihnen Königreich und Völker gegeben und sie ihnen Stück für Stück zugeteilt. Und ihre Söhne hast du zahlreich werden lassen. Vers 23, wie die Sterne des Himmels. Und du hast sie in das Land gebracht. Und dann noch Vers 25. Das habe ich hier nicht drauf. Und sie aßen und wurden satt und fett. Und sie ließen es sich wohl sein durch deine große Güte. Das ist jetzt kein Fluch, das ist einfach ein Zeichen von Wohlstand. Ja. Für uns wäre das jetzt vielleicht eher was Negatives. Aber das Sattwerden, das kennen wir ja. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also was wir hier sehen in diesem Gebet, es ist ein Kreislauf. Gott und Mensch. Gottes Handeln, Gottes Wesen und der Mensch. Und dieser Kreislauf sieht folgendermaßen aus. Und den findest du übrigens immer wieder in der Bibel. Da kannst du echt eine Messlatte anlegen. Da ist einmal Gottes Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Haben wir eben ausführlich uns angeschaut. Dann kommt die menschliche Reaktion. Vers 26. Sie wurden widerspenstig, empörten sich gegen dich, warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken, brachten deine Propheten um und so weiter. Und das wiederholt sich immer und immer wieder in der Bibel. Vers 28, kannst du das nachlesen? Im ersten Teil, da heißt es, aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wieder Böses vor dir. Immer wieder dieser Kreislauf. Und dann kommt die natürliche Folge. Vers 27, kannst du das nachlesen? Da gabst du sie in die Hand ihrer Bedränger, die bedrängten sie. Das ist dann so der Punkt, wo dann Menschen sagen, wie kann Gott das zulassen? Noch besser ausgedrückt im Vers 28 im zweiten Teil, da überließest du sie der Hand ihrer Feinde, dass diese über sie herrschten. Gott hat einfach gesagt, ihr wollt nicht, dass ich mich einmische, also mische ich mich auch nicht ein. Und das war halt eben die logische Folge. Und dann kommt oft, ich habe es mal so genannt, die christliche Reaktion, wenn es einem so richtig Mist geht. Vers 27, und zur Zeit ihrer Bedrängnis schrien sie zu dir. Also wenn es einem richtig schlecht geht, dann schreit man um Hilfe. Bei uns wird sich auch viel beschwert in unserem Land und die Menschen beschweren sich, ach, was uns so schlecht geht und alles. Man sollte sich, wenn man schreit, zu Gott schreien. Und das machen sie zumindest. Aber es ist einfach aus der Reaktion heraus, weil es ihnen schlecht geht. Und was macht Gott? Vers 27, Vergebung und Wiederherstellung, da hörtest du vom Himmel her. Vergleich mal Vers 27, du hörtest vom Himmel her mit Vers 30 zum Beispiel, wo es heißt, aber sie hörten nicht hin. Gott redet immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ey, wir haben so viele Propheten im Alten Testament, die redeten immer wieder zum Volk Gottes. Und das Volk hört nicht. Und das Volk schreit einmal und Gott hört hin. Wesen Gottes. Und nach deinen großen Erbarmungen, Vers 30, gabst du ihnen Retter. Die retteten sie aus der Hand ihrer Bedränger. Und in Vers 28 steht dieses Wort noch im letzten Teil. Und du hörtest sie vom Himmel, errettet sie nach deinen Erbarmungen viele Male. So. Und in Vers 31 wiederholt sich nochmal Gottes Wesen. Doch in deinen Erbarmungen hast du nicht ein Ende mit ihnen gemacht und sie nicht verlassen. Warum? Weil du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. So, das ist das Gebet. Und dann heißt es, und interessanterweise, wenn du eine englische Bibel hast, kommt der Kapitel 10, Vers 1, ist der letzte Vers vom Kapitel 9. Das ist nämlich eigentlich richtig. In der deutschen Bibel kommt 10, Vers 1, das ist praktisch ein neues Kapitel. Da ist nämlich die Folge, da heißt es, und wegen all dessen schließen wir nun eine feste Vereinbarung und schreiben sie auf. Also, lernen aus der Geschichte nach dem Motto, wir haben verstanden. Wir haben verstanden. Das hört man jetzt auch nach den Wahlen, so einige Politiker. Wir haben verstanden. Ob sie wirklich verstanden haben, wird sich zeigen. Aber hier sagen sie, und wir halten das schriftlich fest, wir wollen das nie wieder vergessen, wie Gott zu uns ist. Ich finde das hammerstark. Und ich sage euch ganz ehrlich, eigentlich reicht das. Mit diesen Aussagen, die ja eigentlich nur eine Beschreibung sind von dem, was in dem Text steht, könnte ich jetzt sagen, so, let's go. Wir haben genug zu tun, ja. Lasst uns einfach mal darüber brüten, nachdenken, meditieren, mal eine Woche lang diesen Text nehmen, diese Stichworte nehmen, diese roten Worte, die wir eben gesehen haben und diese grünen Worte und das in Relation tun. Aber da wollen wir uns jetzt noch ein paar Gedanken zumachen. Ich finde das wahnsinnig stark. Nämlich tatsächlich, das, was wir hier in diesem Text sehen, das ist zum einen die Geschichte Israels, aber zum anderen ist es auch unsere Geschichte. Er baut durch unsere Geschichte. Und unser Generalthema lautet ja, erbauen deine Stadt, deine Gemeinde, dein Leben. Was ist das Gegenteil von erbauen? Zerstören, abbrechen, sowas, ja? Also nichts Positives. Ich sehe das auch in unserem Land ein bisschen. Wir haben das alle beobachtet, wir haben den Wahlkampf miterlebt. Ich kann mich nicht an einen Wahlkampf erinnern, wo so viel Schlamm ausgeschüttet wurde über andere, wo Politiker ausgebuht wurden, mit Tomaten beworfen wurden, wo noch nie so viel Plakate abgerissen wurden, wo man den Eindruck hat, wir leben in einem der ungerechtesten und gefährlichsten Staaten der Erde. Man kann sich nachts nicht mehr raustrauen, es ist so gefährlich und denkst, ey, wo leben wir eigentlich? Sprechen wir hier vom gleichen Land? Oder das ständige Gemecker in der Presse und den sozialen Netzen, wenn es um unser Land geht, ja? Und das alles erbaut nicht, das zerstört. Oder in unserem Leben. Das sehen wir ja auch wir als Christen, wir sehen auch oftmals nur das halb leere Glas und nicht das halb volle Glas. Ich weiß, es hängt ein bisschen auch mit unserer Art und Weise zusammen, wie wir drauf sind. Aber es ist so leicht, das Defizit zu sehen, die Dinge, die halt eben nicht laufen, was wir nicht haben, was uns fehlt, wo Gott nicht gehandelt hat, wo nichts passiert, wo man uns Unrecht getan hat, unsere Nöte, unsere Defizite, unsere Krankheiten. Zu viel Arbeit, keinen Partner, den falschen Partner. Ja? Scheint nie irgendwie zu funktionieren. Und auch das erbaut nicht, das zerstört. Und ich glaube, es lohnt sich auch hier ein Blick in die Geschichte, auch in unsere Geschichte, auch in die Geschichte unseres Landes. Das passt doch gut zu dem, was wir eben gehört haben mit diesem Israel-Bericht. Ich meine, nach zwei verschuldeten Weltkriegen, wo wir wahrhaftig keinen Grund haben, stolz zu sein auf unsere Leistungen, ja, ich zitiere da einen Politiker, oder nach dem Holocaust, wo so viel Vernichtung geschehen ist, Flucht, Vertreibung. Heute so einen Staat zu haben, wo es wirklich Leute gibt. Ich habe letzte Woche einen Politiker eines gewissen Staates gehört, der gesagt hat, wir fragen uns eigentlich nach diesen beiden Weltkriegen, die dieses Land verursacht hat, warum geht es diesem Land so gut? Ist doch ungerecht. Und uns geht es gut. Wir leben in einem Staat mit all dem Reichtum, der Wirtschaftskraft, dem Wohlstand, dem besten sozialen System weltweit, den vielen Kapazitäten, die wir haben. Und das ist echt ein Grund zum Danken erstmal. Es ist uns vielleicht, warum möchte denn die ganze Welt nach Deutschland kommen? Weil jeder weiß, in Deutschland, da lohnt es sich zu leben. Okay, es gibt natürlich auch Armut, es gibt soziale Not. Aber im Vergleich können wir danken. Und wisst ihr, ich führe das zurück auf diesen Vers hier. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Gnade, finde ich, das gilt auch ganz stark im Blick auf unser Land. Und nebenbei bemerkt, ist meine Meinung, das, was wir an Gnade erlebt haben, das verpflichtet auch wieder. Ja? Da haben wir eine Verantwortung, auch in dieser Welt wahrzunehmen gegenüber Menschen, die in Not sind. Und das sehe ich auch im Blick auf unser Leben. Ja? Meine Geschichte, meine persönliche Lebensgeschichte oder deine Geschichte oder die Geschichte der City Chapel. Und ich möchte jetzt einfach mal, ich könnte jetzt viele Beispiele nennen aus meinem Leben. Ich habe auch erst gedacht, die Predigt geht so ein bisschen in die Richtung, lernen aus unserer Geschichte. Ich wollte euch so ein bisschen Abspann geben über das, was Gott hier in der City Chapel getan hat. Naja, habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Das passt einfach nicht. Und dann sagst, gehst du auch wieder raus und sagst, wunderbar, was Gott alles mit der City Chapel getan hat. Und was hat das mit mir zu tun? Und hier sitzen 300 Leute. Und du bist eine einzelne Person. Und ich möchte, dass du dich jetzt mal, ja, du lehnst dich ja eh schon zurück, aber so richtig relaxen kannst mit diesem Gebet, was wir eben gehört haben. Und ich möchte anhand dieser Stichworte, die wir eben gehört haben, jetzt echt mal erwarten, wenn du ein Mensch bist, der Jesus im Herzen hat, der seinen Heiligen Geist hat, und jetzt echt mal hören, ob Gott dir Dinge zeigt, die er dir getan hat. Und mein Glaube geht so weit, dass ich glaube, dass Gott dir Dinge zeigen kann und dass das was macht mit deinem Gottesbild, mit deiner Beziehung zu Gott, mit deiner Dankbarkeit. Und das wirkt sich dann wiederum aus auf dein Leben. Lass uns diese Punkte hier nochmal anschauen, die wir am Anfang uns angeschaut haben, diese Worte. Also in Vers 7 haben wir zum Beispiel gelesen, dass er Abraham erwählt hat oder Israel erwählt hat. Und das, da könnte man eine ganze Predigt drüber halten. Du bist erwählt, auserwählt. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 16, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ey, ich bin gestern so gestern Abend noch so, habe ich gebetet, bin ich durch unseren Ort da gelaufen und da dachte ich, wow, ey, überleg mal, hier leben so viele Menschen. Und das ist echt eine Gnade, einfach zu sagen, ich habe erkannt, dass Gott da ist, dass er mich lieb hat und dass ich mit ihm leben darf. Und Tatsache ist, Gott hat dich erwählt. Und es gilt zweifach, Gott hat dich erwählt, wenn du mit Jesus lebst. Überleg dir das mal. Und du musst dich echt fragen, warum hat er mich erwählt? Ich keine Ahnung, es ist Gnade. Er hat dich erwählt für ein neues Leben. Er hat dich erwählt für ein ewiges Leben. Ey, es kann dir überhaupt nichts passieren. Und wenn hier das Kinodach einkracht, dann sind wir sofort bei Jesus. Halleluja. Ja, er hat uns erwählt. Und wenn du sagst, ich habe aber keine Beziehung zu Gott, dann sage ich dir, er hat dich erwählt. Du musst nur reagieren. Du musst nur sagen, ey, gilt das auch für mich? Und Jesus sagt, ja, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will dir Ruhe geben. Hey, lass dich beschenken mit meiner Gnade. Ich möchte dir ein neues Leben geben. Du brauchst nur an mich zu glauben. Ich bin gekommen, um dich zu erlösen. Das ist so hammerstark. Eigentlich braucht man keinen anderen Punkt. Dieses kleine Wörtchen erwählt reicht aus, um uns eigentlich dankbar machen für alle Ewigkeit. Aber jetzt einfach mal hier diese anderen Worte mal anklingen lassen. Da heißt es zum Beispiel im Vers 7, er hat sie herausgeführt. Wie oft stecktest du schon in der Klemme? Und ich möchte jetzt mal einfach mal ein paar Sekunden Brainstorming-Moment geben. Wo gab es Situationen, wo du voll in der Klemme stecktest und wusstest nicht, wie du da rauskommst, auch selbst verschuldet, und du warst draußen, weil er dich rausgeholt hat? Geh jetzt mal einfach mal ganz kurz in die Stille und guck mal, ob da irgendwas kommt. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Punkte. Lernen aus der Geschichte. Vers 8. Dein Wort aufrecht erhalten. Was Gott verspricht, das hält er auch. Das ist eines meiner Lieblingssprüche. Da steckt so viel drin. Ich habe das schon tausendmal erlebt. 2. Korinther 1,20. Was Gott immer an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle Erfüllung. Hey, die Bibel, die ist mir so wertvoll geworden, weil Gott da so viel spricht und du kannst dir das unterstreichen, kannst sagen, Gott, darauf verlasse ich mich. Oder dann heißt es, er hat das Elend angesehen, Vers 9. Ob es jetzt wirklich Elend ist oder nicht, was ich gerade durchmache. Ja? Manchmal ist es ja in meinen Augen Riesenelend und für den anderen sagt, hey, stell dich nicht so an, das ist keine Sache. Aber für Gott reicht es aus, für Jesus reicht es aus. Jesus sagt, oder es heißt von Jesus in Hebräer 4,15, er kann mitleiden, weil er das alles selbst erlebt hat. Das heißt, dein Elend ist auch sein Elend. Es ist nichts zu klein für ihn. Und es ist auch so cool, ja, alles, was du erlebt hast, er ist da, er leidet mit. Oder Vers 10, Zeichen und Wunder getan an dem Pharao. Pharao steht immer für das Böse bei den Juden. Wie oft hat Gott mich vor bösen Menschen und vor bösen Mächten bewahrt? Wie oft hast du schon erlebt, zum Beispiel in der Firma, ja, bei Bewerbungsgesprächen, bei Prüfungen, du warst in einer extrem schwierigen Situation, vielleicht steckst du gerade auch in so einer Bedrohung drin, du wirst bedroht in deiner Firma, in deiner Abteilung, von deinen Vorgesetzten, von deinen Untergebenen, was auch immer. Zeichen und Wunder getan an dem Pharao. Wie oft haben wir das erlebt, wo er uns durchgetragen hat? Und weißt du was, du wirst das auch weiterhin erleben. Weil er durchträgt, das hat er getan, weil es seiner Natur entspricht. Dann heißt es, er hat das Meer gespalten. Wir leben das gerade mit den Räumen. Ja? Wir stehen jetzt gerade so wie Israel am Roten Meer, hinter uns die Ägypter, die sagen, im April müsste raus und vor uns das Meer. Und es muss sich irgendwie spalten. Und es wird sich spalten. Amen? Das wird sich spalten. Gott kommt nie zu früh. Ja? Ist halt eben so. Auch nicht zu spät. Gott sei Dank. Aber das ist, wir haben es schon so oft erlebt in der Vergangenheit. Und zu sagen, wow, wirklich. Und es ist manchmal gut, so ein Tagebuch zu führen. Ich weiß, Männer tun sich manchmal schwer damit. Aber so ein Tagebuch zu führen und zu sagen, wow, hier wieder was erlebt. Und dann ab und zu mal da reinzuschauen. Das hat Gott gemacht. Warum? Weil er gnädig und barmherzig ist. Dann heißt es weiter, er hat sie bei Tag geleitet und in seiner Feuersäule bei Nacht und ihnen den Weg zu erleuchten. Und irgendwie passt es immer. Gott weiß, wann es eine Wolke über uns braucht und Gott weiß, wann es Feuer hinter uns braucht und Gott weiß es alles. Und er hat das immer wieder getan. Dann Vers 13, er ist herabgestiegen und hat vom Himmel her mit ihnen geredet. Das hat Jesus getan. Jesus ist herabgestiegen. Er ist das lebendige Brot, sagt er, was vom Himmel gekommen ist, um Leben zu geben. Dann heißt es, er hat Ordnung gegeben. Gute Ordnungen hat er gegeben. Das ist wieder sein Wort, was er gegeben hat. Ja? Zuverlässige Gesetze, klare Rechtsbestimmungen. Und das leitet mich, das darf mich begleiten. Und er hat uns einen guten Geist gegeben. Keinen bösen Geist. Hey, wir haben das Beispiel gehört mit den Zauberern. Das ist ein Fluch, darunter zu leben. Zu denken, da ist ein Spiegel, etwas Unsichtbares und das belastet mich ständig. Nein, du hast einen guten Geist. Und weißt du, was für ein Geist? Du hast den Geist Gottes in dir. Und dieser Geist Gottes, der leitet dich. Der hat dich so oft geleitet. Ich weiß nicht, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist. Und es ist so gut, seine eigene Geschichte zu erkennen, zurückzuschauen. Und nicht dann diesen Spruch zu machen, aus der Geschichte lernt man, dass man aus der Geschichte nichts lernt. Das ist leider häufig wahr. Aber einfach dein eigenes Leben zurückreflektieren und bitte mach das mal kommende Woche und setz dich doch mal hin, such dir mal 5 Minuten und geh diese Punkte da durch und schau mal bei jedem Stichwort, ob es da irgendwas gibt in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass während du das machst, während du dich öffnest, wirst du erleben, dass Gott da war, dass er dich geführt hat. Und 40 Jahre, heißt es da, hat er sie versorgt durch die Wüste. Hey, mich versorgt er schon 50 Jahre, über 50. Und das ist so klasse. Das ist so klasse, das zu erleben. Oder ich denke an die 10 ersten Ehejahre, wo wir, man sagt ja so, von Spenden abhängig sein oder so. Ja, Missionare erleben das ja auch immer wieder. Aber letztendlich sind wir nicht von Spenden abhängig, sind wir von Gott abhängig. Und da geht es dann schon auch mal unten durch, aber es ist einfach so toll zu erleben, Gott lässt sich nicht lumpen. Gott lässt dich nicht lumpen. Und Und er versorgt uns, er versorgt uns als Chapel. Wir zahlen im Monat 10.000 Euro Miete für diesen ganzen Knatterradatsch. Ich habe auch schon mal gedacht, ich wäre besser nach Leipzig gegangen, hätten da Gemeinde gegründet. Ja. Und vielleicht ist, aber da wären wir halt nicht in Stuttgart. Aber Gott versorgt. Und dann siehst du diese ganzen Stichworte da. Er hat zugeteilt, er hat zahlreich werden lassen, er hat in das Land gebracht, er hat Besitz gegeben. Tatsächlich, einige von euch haben Besitz, haben vielleicht sogar viel Besitz, sind in einer stattlichen Karriere unterwegs und haben viel Geld, haben viel Einfluss. Und andere wiederum haben überhaupt keinen Besitz hier. Aber es ist etwas anderes, wo du mehr lebst, dass Gott dich segnet. Du hast keinen Besitz, du hast kein Geld, du hast keine Karriere, aber du darfst schon so ein Segen sein für andere. Ich sehe das jetzt gerade an euch in Köstlers, die ihr schon so lange da unten seid, ja, und wo so viele Menschen gesegnet sind. Ich wüsste gerne, wie viele Menschen da Freiheit erlebt haben und halt eben nicht mehr diese komischen Geister neben sich haben, sondern den Geist Gottes. Und das ist Gott. Der trägt durch, das ist unsere Geschichte, die uns führt. Und sie aßen, Vers 25, und wurden satt und fett und ließen sich wohl sein. Ich frage mich immer beim Vater unser, ob dieser eine Satz, ob wir den einfach weglassen sollten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Oder? Wir haben es doch. Merkt ihr, das ist schon so selbstverständlich bei uns. Nein, es ist Gnade Gottes. Bei jedes Mal, wenn ich diesen Satz bete, darf ich wissen, jawohl, ey, ich sitze am gedeckten Tisch und er hat mich versorgt. Und ich weiß nicht, warum gehöre ich zu diesen Menschen? Es ist Gnade Gottes. Und wie oft war meine Reaktion auf all das, was ich eben da aufgezählt habe, auf all das? Ich handelte vermessen, mein Nacken war verhärtet, ich hörte nicht, ich weigerte mich, ich dachte nicht mehr an seine Wundertaten. Und ich habe mir vielleicht sogar noch ein gossenes Kalb gemacht. Geld. Habe ich genug Geld? Oder Egoismus und was auch immer. Und das hat mich wieder weggebracht. Und weißt du was? Und was da so stark ist, ich habe dann auch so ein bisschen Dinge reflektiert, was da so in meinem Herz da manchmal auch rum gewesen ist. Und dann habe ich mir die Frage auch wiederum gestellt. Und Gott, warum warst du so zu mir? Allein schon die Tatsache, dass ich erstmal mein Hirn einschalten muss und überlegen muss, Moment, Gott, wo hat Gott gehandelt? Ist dieser Satz, und sie dachten nicht mehr an deine Wundertaten. Wir vergessen so schnell. Wir behalten uns oft das Negative, aber das Positive vergessen wir so schnell. Und warum ist das alles so? Warum hat Gott an mir gehandelt? Und hier wieder zum Ausgangspunkt zurück. Du aber bist ein Gott der Vergebung. Gnädig, barmherzig. Langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und weißt du was, das gilt besonders mir gegenüber. Noch nicht mal gegenüber der ach so bösen Welt. Die böse Welt mit ihren Sünden und was da alles läuft. Der Theologe Henry Redpath hat mal Folgendes gesagt. Gottes Barmherzigkeit mit einem Sünder wird nur noch übertroffen durch seine Geduld und Barmherzigkeit mit den Heiligen. Mit dir und mit mir. Boah, das hat reingehauen. Das hat reingehauen. Weil ich meine, jemand, der Gott nicht hat, ist doch logisch, dass er so und so handelt. Aber wir, die wir Jesus, die wir Gott haben und handelt halt eben dann auch wieder so. Das ist schon krass. Wir gehen fremd. Wir drehen unser eigenes Ding. Und dennoch ist seine Gnade da. Über meinem Leben. Und das war in meiner Vorbereitung, das ist mir wieder so deutlich und so wichtig und so stark geworden. Und weißt du, wann Erweckung geschieht, Erbauung geschieht, wenn wir das kapieren. Wenn wir das kapieren und durch unsere Geschichte lernen, dann brauchen wir keine Predigten zu halten über Gender oder über wie viel Bibel du noch lesen solltest und dieses und jenes und alles Mögliche, sondern dann ist mir das so bewusst, so stark, dass ich einfach nur noch zu Gott sagen kann, danke Gott. Und darum nochmal zum Schluss, einfach nochmal die Ermutigung zu dieser Hausaufgabe. Setz dich mal zu Hause hin, kommende Woche. Nimm diesen Text hier, Nehemia 9, nimm ihn dir mal eine Woche vielleicht mal mit in deine Zeit, auf deine Arbeit, in die Pause. Und schreib vielleicht diese ganzen Worte auf, was er geredet hat, was er getan hat, wie er geholfen hat, wie er geheilt hat. Und dann vergleich das mit deinem Leben. Und dann lass dir das zeigen. Und ich glaube, Gott wird dir Dinge zeigen. Und du erkennst vielleicht dein Leben anders und du erkennst Gott auch anders wieder. Und dann kannst du einfach auch die Dinge sehen, wo hast du halt gehandelt, vermessen, vergessen, nicht mehr dran gedacht und das Jesus hinlegen. Und ich glaube, das ist das, was Erweckung ausmacht. Das bewirkt Erweckung in unserem Leben. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir einfach für das, was wir hier haben. Und mein Wunsch ist einfach, dass jeder Einzelne, der hier sitzt, diese Gnade, dieses unverdiente Geschenk, dieses unverdiente Wohlwollen, die Vergebung, deine Barmherzigkeit, dass jeder von uns die erlebt, wir haben sie schon erlebt, erkennt, wieder neu erkennt. Und ich bitte dich, dass wir durch diesen Blick auf unsere eigene Geschichte, und jeder von uns hat eine Geschichte, dass wir nicht nur die negativen Highlights sehen, wir sehen oft diese ganzen negativen Dinge, da ist irgendwas passiert in der Vergangenheit und das steht so fett, so groß, dass die ganzen anderen Sachen so weggefadet werden. Und ich bitte dich, tu du dieses Wunder, dass wir diese Dinge erkennen können und dein Handeln sehen an uns, wie du gehandelt hast in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten und da neu ins Staunen kommen. Dass das was macht mit unserem Gottesbild. In Jesu Namen, bitte räume du auf in unserem Herzen mit diesen falschen Gottesbildern, die oft da sind, über dich. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, langsam zum Zorn. Geduldig. Und ich weiß, wenn das in unserem Herzen reinschlägt, das wirkt sich aus. Das wirkt sich aus auf meine Persönlichkeit, das wirkt sich aus auf mein Umfeld. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und Herr, fang du bei mir an, fang du bei uns an. Dass wir eine Gemeinde auch sein dürfen, die nicht durch Leistung geprägt ist, sondern durch dein Wohlwollen, die Erkenntnis Gottes, dass die sich richtig ausbreitet. In meinem Leben, in unserem Leben. Danke, Jesus. Lass uns Gott nochmal anbeten.